Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Guten Tag. New Learning, neues Lernen, das ist ein Schlagwort, das sich in den letzten Tagen und Wochen in der bildungspolitischen Diskussion ein bisschen breit macht. Denn die Überlegung ist, dass man sagt, durch die Krise, in der wir im Moment stecken, durch die Corona-Pandemie, können wir möglicherweise schneller, besser und effektiver zu neuen Lern- und Kompetenzvermittlungsformen kommen in den Bildungssystemen. Andere fragen, muss man denn ausgerechnet mitten in einer solchen Krise über so grundsätzliche Fragen sprechen? Und da haben etliche Lehrkräfte an Schulen und Hochschulen gesagt, ja, das müssen wir. Sie haben vor ein paar Wochen das Hagener Manifest erarbeitet, ein Papier, in dem sie sich sehr grundlegend und sehr vehement dafür einsetzen, dass es neue Lehr- und Lernformate gibt. Darüber wollen wir heute reden und darüber wollen wir auch mit Ihnen reden. Wenn Sie zuhören, rufen Sie uns gerne an. Ich freue mich auf Ihren Anruf und mit mir freuen sich vier Gäste, die Corona-bedingt jeweils von ihren Schreibtischen aus zugeschaltet sind. Ich darf ganz herzlich begrüßen zunächst Ada Pellert. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und seit 2016 auch Rektorin der Fernuniversität Hagen und dort ist zusammen mit ganz vielen Kollegen von ihr auch die Idee zum Hagener Manifest entstanden. Mit dabei ist Heike Kröpke, Diplompädagogin und Leiterin des Tutorenprogramms an der Hochschule Niederrhein, gleichzeitig auch aktiv in der Gesellschaft für Schlüsselkompetenzen. Außerdem Ayat Alani, er ist Wirtschaftswissenschaftler und Politologe, beschäftigt sich ganz viel mit Organisationsentwicklung und ist assoziierter Professor am Einstein Center Digital Future in Berlin. Und last but not least in dieser Runde Andreas Kallweit, Maschinenbauingenieur und Professor der Fakultät für Design und Kunst an der Universität Wuppertal. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Frau Pellert, lassen Sie uns starten. Ich habe gesagt, dass Sie und etliche Kolleginnen und Kollegen vor einigen Wochen das Hagener Manifest erarbeitet haben. Was hat es damit auf sich?
Ja, also wir würden einfach genauso, wie Sie das beschrieben haben, die jetzt krisenbedingten Umstellungen nützen im Sinne der Krise als Chance und sagen, was braucht unser Bildungssystem und lasst uns bitte zuerst über gutes Lernen nachdenken, bevor wir alten Wein in neue digitale Schläuche gießen. Dann haben wir alle miteinander einen Qualitätssprung gemacht und dann hat sich die Anstrengung gelohnt und ist nicht nur eine Krisenreaktion.
Sie haben dafür mehrere Thesen aufgestellt, die gehen so in ungefähr ein Dutzend Thesen sind das. Wo würden Sie sagen, sind die wichtigsten Punkte? Wo muss sich am ehesten was verändern? Ist das eine technische Frage? Ist das eine Frage der Vermittlungskultur? Ist das eine didaktisch-pädagogische Frage? In welche Richtung geht das?
Ich würde an den Anfang immer die didaktisch-pädagogische Frage stellen und wir müssen den Schalter umlegen und sagen, es steht der Lerner, die Lernerin im Mittelpunkt und von dort rollt sich eine Geschichte ganz anders auf, nämlich auch, wie unterstütze ich diesen Lerner? Und da bieten uns neue mediale Möglichkeiten ungeahnte Chancen. Aber zuerst muss ich mir überlegen, was braucht er eigentlich? Wie erreiche ich ihn? Welche Voraussetzungen hat dieses Lernen? Wie kann man es partizipativ gestalten, dass die einbezogen werden? Und wenn ich die Prinzipien, und das war der Anstoß des Manifests, wenn wir uns über die verständigen, dann kann man, glaube ich, auch gute mediale Lösungen finden, aber eben nicht umgekehrt.
Beleuchten wir das mal von der anderen Seite. Heike Kröpke, ich habe gesagt, dass Sie in der Gesellschaft für Schlüsselkompetenzen sich engagieren. Gleichzeitig sind Sie an der Hochschule Niederrhein aktiv in der Kompetenzvermittlung von Studierenden oder bei Studierenden. Wo würden Sie sagen, sind die Punkte, die wir als Schlüsselkompetenzen mitgeben müssen in eine Arbeitswelt der Zukunft, auf die wir uns zubewegen?
Also ich denke, es müssen verschiedene Schlüsselkompetenzen sein. Gerade in der jetzigen Zeit, wo wir ja vor massiven Veränderungen bei Lebensumständen in der Bildungslandschaft, im Arbeitsprozess stehen. Und ich denke, es müssen zum einen nicht digitalisierte Schlüsselkompetenzen sein, die wir vermitteln, aber auf der anderen Seite auch digitalisierte Schlüsselkompetenzen, die wir vermitteln müssen. Und ich denke, da bei diesen beiden Polen müssen wir uns einfach bewegen. Und ich kann nur sagen, an vielen Hochschulen und Universitäten, das weiß ich eben aus der Gesellschaft, gibt es seit vielen, vielen Jahren schon die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen, wo der Lerner, die Lernerin immer im Mittelpunkt steht. Nichtsdestotrotz müssen wir hier auch nochmal ansetzen und weiter überlegen.
Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, wir hätten diese Corona-Krise gar nicht gebraucht, um da Schwung reinzubekommen in diese Debatte? Oder hilft das vielleicht doch?
Das ist eine nette Frage, Herr Himmelrath. Ich denke mir, sie hat sicherlich Schwung in die ganze Sache gebracht, gerade was Digitalisierung angeht. Also ich muss daran denken, von der Gesellschaft, wir haben einmal im Jahr immer eine Jahrestagung und haben uns im letzten Jahr entschieden, was zum Thema Digitalisierung zu machen. Und das hat natürlich nochmal doppelt Fahrt aufgenommen. Nichtsdestotrotz, denke ich mir, müssen wir uns immer damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, ein bisschen Fahrt hatte schon mehr aufgenommen.
Ebenfalls fest im Hochschulalltag verwurzelt ist Andreas Kallweit, Professor der Fakultät für Design und Kunst in Wuppertal. Herr Kallweit, Sie experimentieren tatsächlich mit neuen Formen der Vermittlung, haben gerade ein Projekt auf den Weg gebracht, wo Ihre Studenten und Studentinnen ganz ungewöhnliche Begegnungen erleben. Können Sie uns das ein bisschen näher beschreiben?
Ja, also wir sind ja, ich lehre im in Studiengang Industrial Design und wir haben im ersten Semester natürlich eine Wissensvermittlung, wir haben auch eine Vermittlung, wie man wahrnehmen kann und so weiter, aber im laufenden Semester geht man immer mehr in die Methoden und auch in die Projektarbeit. Und das ist für unseren Studiengang sehr wesentlich, dass man kontextbezogen sich in Situationen, in Wissensbereiche einfühlen, eindenken kann und quasi im Kontext heraus quasi sich Wissen aneignen kann. Und da sind wir als Lehrende immer mehr auch, ich sag mal, eine Art Mentor. Also das heißt, also wir legen nicht nur alles vor, sondern die Studierenden sollen lernen, eigentlich selber sich einer Problematik zu nähern und da dementsprechend dann auch Lösungen abzuleiten. Und ich teile auch die Anregung auch schon oder Anmerkung von Frau Köpke. Wir haben natürlich auch durch Corona bedingt, haben wir natürlich da auch ordentlich in Schwung erlebt. Nichtsdestotrotz haben wir auch digitale Formate auch schon vor der Corona-Krise auch schon zeitweise umgesetzt.
Aber was Sie beschreiben, ist ja ein Wandel weg vom reinen Wissen hin zu Kompetenzen. Wenn Sie sagen, wir wollen die Studierenden ja dazu befähigen und ermächtigen, sich eigenverantwortlich bestimmten Problemsituationen oder Problemstellungen zu nähern.
Ja, das ist richtig. Das ist natürlich auch dem Design immanent, dass wir tendenziell oft in neue Themenbereiche reingehen. Das heißt also, wir designen Prozesse, wir designen Produkte, die immer im Kontext von Gesellschaft und Menschen stehen. Und die Themengebiete, die wir dort bearbeiten, die sind natürlich immer wieder neu. Und von daher haben wir natürlich als Designerinnen und Designer immer die Aufgabe, uns wieder in solche neuen Themen, mit denen wir vorher noch nichts zu tun hatten, uns quasi einzudenken. Ne? Und wie kommen wir dann an wichtiges Wissen heran?
Aya Dahlani, wir haben jetzt zwei Beispiele gehört, gewissermaßen aus der Praxis der Hochschulvermittlung. Wir haben vorher ein bisschen etwas gehört von Ada Pellert zum Hagener Manifest, an dem Sie ja auch beteiligt waren im Vorfeld. Wenn wir jetzt auf dieses System von Bildung schauen, auf Hochschulen, aber natürlich auch auf Schulen, auch auf die berufliche Bildung, vielleicht auch auf die Weiterbildung, wo sehen Sie den größten Veränderungsbedarf? Ist das eher eine organisatorische Frage oder ist das eine Haltungsfrage, die da im Grunde angegangen und bearbeitet werden muss?
Ja, es ist wahrscheinlich beides. Also das ganze Thema der Neuausrichtung der Lehre, der Digitalisierung der Lehre ist ja nicht neu. Also es gab ja 1980 ein sehr spannendes Interview mit dem Science-Fiction-Autor Isaac Asimov, wo er zum ersten Mal so die Vision erhob, dass ja jeder zu Hause sitzend auf die Bibliothek der Zivilisation zugreifen könne und alles lernen kann, was er oder sie möchte. Und dann haben wir gesehen, dass in der Finanzkrise 2008 es so einen ersten Schub gab, der vor allem auch damit zu tun hatte, dass die amerikanische Mittelschicht auf einmal Schwierigkeiten hatte, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Wir haben dann aber gesehen, dass sich das Konzept der digitalen Lehre, also MOOCs und alles, was damit zu tun hatte, sich auf breiter Front nicht durchgesetzt hat, obwohl es immer sehr, sehr gute Beispiele gab. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass es einerseits nicht politisch gedacht war, sondern eigentlich sehr, sehr technologisch. Mhm. Das heißt, das Vermittlungsthema kam nicht wirklich kam nicht wirklich voran bis zur Corona-Krise, würde ich sagen. Es gab aber parallel auch, würde ich sagen, eine Krise der Inhalte. Also viele Jobprofile, viele Aufgabenprofile, die noch an den Hochschulen vermittelt werden, haben sich ja in der Zwischenzeit verändert und verändern sich, während wir hier sprechen. Und diese Veränderung konnten die Lehrpläne einfach nicht so schnell nachvollziehen, wie sie gerade passieren. Also es ist eine doppelte Herausforderung, vor der wir uns da sehen.
Wenn Sie mitdiskutieren wollen, wie wir diese doppelte Herausforderung angehen, vielleicht auch bewältigen können, wenn Sie Ideen haben oder Erfahrungen aus Ihrem Alltag in Schulen, in Hochschulen, in Ausbildungsprozessen, lassen Sie uns gerne daran teilhaben. Sie erreichen uns unter der 00800 4464 4464, 00800 4464 4464 oder Sie können uns auch gerne eine Mail schicken an campus@deutschlandfunk.de. Und wir haben eine Hörerin, die sich bereits im Vorfeld gemeldet hat, Frau Gregor aus Nürnberg. Sie hat sich das Thema angeschaut und dachte dann, Mensch, das sehe ich doch ein bisschen skeptischer, als offenbar das in dieser Runde im Studio der Fall ist.
Also das ist der völlige Unsinn. Das führt überhaupt zu nichts, denn es ist überhaupt nichts da an Hardware. Die Systembetreuer in den Schulen sind überlastet. Es finden keine richtigen Schulungen statt. Man muss sich alles selber zusammenstöpseln. Also das braucht System, das braucht Struktur. E-Learning, da muss wirklich von oben herab erstmal die Voraussetzungen gestartet werden. Sie können ja auch nicht einfach irgendwo operieren, sondern brauchen da ja auch einen ordentlichen OP, ordentliches Instrumentarium und ordentliches Personal.
Frau Gregor aus Nürnberg war das, hatte sich bei uns schon auf dem Anrufbeantworter gemeldet. Ada Pellert, Sie haben eben gesagt, wenn wir loslegen und das System umbauen wollen, dann brauchen wir erstmal die Idee, wo wir hinwollen. Wir brauchen einen didaktisch-pädagogischen Ansatz. Frau Gregor argumentiert jetzt genau andersrum. Wir brauchen erstmal die Basis, auf der wir diese Ansätze entwickeln können. Was ist richtig?
Nein, die Frau Gregor hat völlig recht. Natürlich braucht es insbesondere in den Schulen auch die technischen Voraussetzungen. Also wir reden ja im Moment über das gesamte Bildungssystem und da ist es sehr unterschiedlich. Die Hochschulen, glaube ich, haben nicht mehr so mit ihrer grundlegenden Ausstattung zu kämpfen wie etwa die Schulen. Und wenn das nicht gegeben ist, ja, dann ist das natürlich schwierig, da überhaupt mitzutun. Aber gleichzeitig stellt sich einfach immer, dass man nie ein Werkzeug sozusagen die Macht übernehmen lassen sollte, sondern immer überlegen, wofür setze ich es ein. Und daher, glaube ich, ist das kein Entweder-Oder, sondern eine Kombination. Und ich gebe ihr recht, ja, in den Schulen gibt es da viel, viel Nachholbedarf. Und da freue ich mich, dass das jetzt so offensichtlich ist. Ja, das haben früher schon viele gesagt und jetzt, glaube ich, sieht es die Republik.
Kann man, Herr Alani, da einen Unterschied machen zwischen Schulen und Hochschulen, was den Veränderungs- oder Reformbedarf beim Lernen angeht? Oder sind das im Grunde ja einfach nur unterschiedliche Stufen einer Debatte, die überall geführt werden muss?
Also ich würde sagen, es sind unterschiedliche Stufen, wiewohl, so wie Frau Pellert das gesagt hat, natürlich die technologischen Fähigkeiten und Möglichkeiten auf einer universitären Ebene ganz andere sind als in den Schulen. Wiewohl man auch sagen muss, dass gerade auch die jungen Menschen und Schüler teilweise technisch affiner sind als ihre Lehrerinnen und Lehrer. Und wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass es da teilweise schon so parallel Lernstätten gegeben hat. Also während der Lehrer oder die Lehrerin vorne was erzählt hat, haben sich die Kinder auf WhatsApp zusammengeschlossen und haben versucht, da das Beste draus zu machen. Und teilweise wussten die Lehrer gar nicht, dass die Schüler auf Lerngruppen in WhatsApp sich zusammengeschlossen haben. Also da entstanden so parallel so Lernstätten. Insofern denke ich mir, dass es da sehr viele Parallelen gibt und dass es auch durchaus Synergien geben kann, wenn man nun daran gehen möchte, die beiden Lernstätten zu transformieren, zu verändern.
Schauen wir mal, ob wir diese Lernstätten vielleicht noch um einen perspektivischen Blick erweitern können. Thomas Mosebach hat uns angerufen unter der 00800 4464 4464 und er arbeitet, wenn ich das hier auf meinem Monitor richtig sehe, im außerschulischen Bildungsbereich. Herr Mosebach, guten Tag.
Ja, guten Tag. Schön, dass ich in der Sendung sein kann. Ja, der außerschulische Lernbereich bzw. die außerschulischen Lernorte sind ein Thema, was mich jetzt seit einigen Jahren begleitet. Und zwar einmal bin ich im Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof. Dort praktizieren wir schon lange außerschulische Lernangebote. Aber die Corona-Krise hat auch ja, meine Kollegin und mich erfinderisch gemacht und wir haben jetzt ein Bildungs-Startup gegründet. Wir kümmern uns intensiv um das außerschulische Lernen und gerade jetzt in der Corona-Krise sehen wir das als Möglichkeit für die Schulen, auch die, den Präsenzunterricht zu entzerren, indem die Schulen halt außerschulische Lernangebote nutzen, die mit curricularen Inhalten verknüpft sind. Und darauf haben wir unseren Fokus gelegt, dass nämlich die Angebote in den Schulen des außerschulischen Lernens mehr sind als nur Wandertage, nur als Projekttage, sondern regelmäßig genutzt werden können, weil dort tatsächlich auch Fachunterricht gemacht werden kann in vielfältiger Art und Weise.
Wie kann man denn da an so einem Punkt die Qualität sichern? Wenn Sie sagen, das ist curricular abgedeckt, muss ja irgendwer gewissermaßen bescheinigen, dass da, wo Sie hingehen, außerhalb der Schulen, dass da tatsächlich auch das passiert, was im Curriculum vorgesehen ist.
Ja, das ist also... Ich sag mal so, wir formatieren außerschulische Lernangebote, die, wo wir halt unterwegs sind, im Moment vor allem Berlin-Brandenburg, mit den curricularen Inhalten verknüpft sind. Die Möglichkeit, also die Fähigkeit, die verlangen wir schon auch von den Lehrenden ab, hier diese Verknüpfung, die wir deutlich machen, auch mit dem Unterrichtsanforderungen zu verbinden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in einer Küche Physik mache, dann kann ich das ganz wunderbar mit den Schülerinnen und Schülern machen, kann der die Verbindung herstellen und ich fördere die Kompetenzen. Ne? Ich fördere den Umgang mit Geräten, ich fördere die haptische Fähigkeit, ich fördere noch viele andere Kompetenzen neben den curricularen Inhalten. Also ich kann in der Küche oder auf dem Bauernhof Dreisatz wunderbar eine Unterrichtseinheit anstoßen, um dann im Unterricht weitere Aufgaben damit zu verbinden. Also das funktioniert wunderbar. Und ich bin aktiv auch im Didakta-Ausschuss außerschulisches Lernen und dort haben wir ein Kriterium entwickelt, welche Bedingungen muss ein außerschulischer Lernort erfüllen, damit er eben tatsächlich auch als solcher genutzt werden kann.
Ich knüpfe da mal direkt bei dem an, was Andreas Kallweit macht, der, glaube ich, Herr Kallweit, auch auf solche Elemente setzt, dass sie sagen, ich schicke meine Studierenden, das sind keine Schülerinnen und Schüler mehr, aber die Studierenden raus und die sollen andere Dinge sehen und andere Menschen treffen, die eben nicht in der Uni normalerweise rumlaufen.
Das ist genau richtig. Und trotzdem begleiten wir dann als Lehrende auch die Studierenden und leiten sie quasi an, wie man methodisch quasi sich in so ein Feld begibt. Ne? Und da ist genau das, was Herr Mosebach sagte, diese Verknüpfung von praktischen Aspekten, theoretischen Aspekten. Und das ist ganz wichtig, das mit der eigenen Aufgabe, zum Beispiel die wir jetzt in so einem Projekt haben, dass man die miteinander quasi zusammen sehen kann. Und dadurch entsteht ein ganz anderes Lernen, ein sehr intensives Lernen. Und wir machen gerade bei uns in den Studiengängen Design, machen wir da sehr positive Erfahrungen mit unseren Studierenden, die übrigens jetzt auch sehr versiert mit digitalen Formaten umgehen können. Ne? Das sind natürlich alle schon älter. Also meine Tochter, die ist jetzt in der 9. Klasse, da sieht das ganz anders aus. Da gebe ich da auch Frau Gegor recht. Da ist es mit der Ausstattung wirklich noch sehr, rückständig und auch schwierig. Aber bei Studenten und Studierenden ist es natürlich schon, da gucken wir, welche Mittel, welche Medien sind gerade, können benutzt werden und die können wir natürlich sehr gut mit einbeziehen.
Jetzt hören wir gerade vom Beispiel Bauernhof, also außerschulischer Lernort Bauernhof. Wir hören davon, dass Sie sagen, ja, digitale Mittel werden eingesetzt. Frau Kröpke, das klingt so, als sei das Digitale und das Analoge gar nicht mehr so ein Widerspruch, sondern so ergänzend. Erleben Sie das in der Arbeit an der Hochschule oder eben auch in der Arbeit für die Gesellschaft für Schlüsselkompetenzen ähnlich? Hat sich da was verschoben?
Ich würde nicht sagen, dass sich da was verschoben hat. Also ich kann nur sagen, für die Schlüsselkompetenzen oder auch für uns an der Hochschule Niederrhein hat es immer schon E-Learning-Angebote gegeben. Sicherlich nicht so stark, wie sie im Moment sind. Und es hat auch immer Blended-Learning-Angebote gegeben, also wo man E-Learning mit Präsenzeinheiten verbindet. Ich würde das vielleicht nochmal ergänzen, was Herr Mosebach gerade sagte. Das erinnert mich aus dem Bereich der Schlüsselkompetenzen sehr stark so an integrative Schlüsselkompetenzen. Das heißt, an Fachbereichen, Fakultäten werden Schlüsselkompetenzen einfach integriert in ganz bestimmte Fächer und dort vermittelt. Also im Gegensatz zu diesen Add-on-Angeboten. Nur, und das noch als ein Satz dazu, ich denke, es kann nicht nur um Technologie gehen und es kann nicht nur um die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen bei Studierenden oder Schülern gehen. Für mich muss es einhergehen, auch mit Lehrenden, mit Professoren, Lehrern und. Und ich finde, nur in diesem Zusammenspiel wird ein Schuh draus und so, dass wir zukünftig sicherlich auch nochmal hybride gut weiterlehren können.
Da kam Zustimmung von Ada Pellert, glaube ich.
Ja, nein, ich finde genau, ich glaube, wenn Sie Leute, die sich mit Lernen beschäftigen, 100 in einen Raum sperren und sagen nach einer Stunde, was ist das Ergebnis, sagen die seit 200 Jahren ziemlich ähnliche Sachen. Also wir müssen Hand, Herz und Hirn sozusagen verknüpfen, begreifen, ausprobieren etc. Das ist der Kern und heute haben wir aber Möglichkeiten, das noch einmal zu tun. So, wir haben angesprochen verschiedene Lernorte, außerschulisches. Wir können das verknüpfen, was in der Einrichtung passiert, was zu Hause passiert, was am Arbeitsplatz passiert. Und das ergibt natürlich eine ganz andere Lernbegleitung durch so ein modernes Leben. Das findet eben nicht nur in der Bildungsinstitution statt. Und da auch nur durch Begreifen kann ich auch sowas wie Schlüsselkompetenz ausbilden. Und es wäre einfach toll, wenn wir diese Möglichkeiten für diese alten Ideale nutzen und Lernorte und Typen und Wege vernetzen.
Herr Mosebach, danke Ihnen für Ihren Anruf und danke für den Impuls, den Sie hier reingegeben haben mit den außerschulischen Lernorten. Hanne Stinzhoff hat uns gemailt und sagt, sie stolpere ein bisschen über die Zusammensetzung und die Themen der Runde, denn das Thema, über das wir hier heute bei Campus und Karriere diskutieren, das sei in Schulen schon lange angekommen und werde lebhaft diskutiert. Das ist ganz sicher in Einzelfällen auch der Fall, aber die strukturellen Hintergründe dafür sind häufig nicht so ganz günstig. Und oft sind es eben einzelne Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihrem Engagement dafür sorgen, dass es vorangeht mit neuen Lehr- und Lernformaten. Einer dieser Lehrer ist Tim Kantereit aus Bremen und meine Kollegin Katharina Mild hat ihn getroffen und sich erzählen lassen, wie das denn bei ihm gelaufen ist in den vergangenen Jahren.
Hi, ich möchte dir in diesem Video heute zeigen, wie du Schnittpunkte von Geraden bestimmen kannst.
In diesem Lernvideo greift Tim Kantereit auf ein Element aus der Lebenswelt seiner Schülerinnen und Schüler zurück. Das bekannte Strategiespiel Brawl Stars, das die meisten seiner Kids vom eigenen Smartphone kennen. Der Spielfeldrand wird zu X- und Y-Achse, die Spielzüge zu Strecken innerhalb dieses Koordinatensystems.
Wir haben jetzt hier eine Strecke, die der Ball zurücklegt, die wir vektoriell darstellen können. Diese Strecke, die trifft auf eine andere Strecke, nämlich auf die Linie des Tores. Und das Spiel erkennt ja sozusagen, wenn diese Linie passiert wird vom Ball, dass dann ein Tor gefallen ist.
Wie das nun in mathematischen Gleichungen ausgedrückt werden kann, erklärt Kantereit seinen Schülerinnen und Schülern im Verlauf des gut 10-minütigen Videos. Der Bremer Lehrer interessiert sich nicht erst seit Corona oder dem Digitalpakt Schule für solche Methoden. Beschäftigt hat ihn das Thema schon während seines Referendariats, als er auf eine Lernplattform im Internet stieß.
Ich dachte so, Mensch, es wäre doch total cool, wenn die Schüler auf die Aufzeichnung und alles aus dem Unterricht zu Hause aus zugreifen könnten von ihrem Rechner aus. Ich habe aber damals auch schon angefangen mit Erklärvideos zu arbeiten und habe bei iTunes U zum Beispiel mal so eigene kleine Kurse erstellt für die Schüler, was man jetzt heutzutage unter Flipped Classroom bezeichnen würde. Das habe ich versucht schon umzusetzen damals.
Seine ersten Ambitionen in diese Richtung stoßen aber weder im Kollegium noch bei den Schülern und Eltern auf große Begeisterung.
Da kam halt ein Elternteil mit Manfred Spitzer um die Ecke und den Erkenntnissen, die er sozusagen so gewonnen hat, dass digitale Arbeiten uns alle im Prinzip verblödet und uns irgendwie zu nicht mehr denkenden Wesen macht. Und diese Einstellung hat sich auch immer auf die Schüler übertragen.
Vor 4 Jahren hätte der Lehrer deshalb die digitalen Methoden fast wieder über Bord geworfen. Doch dann fand er bei Twitter unter dem Hashtag Twitter-Lehrerzimmer viele Gleichgesinnte. Neben It's Learning, der Lernplattform, mit der alle Bremer Schulen arbeiten, setzt Tim Kantereit besonders gerne Flinger ein. Ein Brainstorming-Tool, das Gruppenarbeiten auf Distanz ermöglicht.
Und das Tolle daran ist, dass man da Nachrichten reinschreiben kann auf dieses Board. Und das passiert in Echtzeit. Das heißt also, man sieht in Echtzeit, wenn irgendjemand was bewegt oder was schreibt, Das war jetzt zum Beispiel in der Zeit der Schulschließung ideal, damit zu arbeiten, wenn man so kollaborativ arbeiten konnte.
Bei all der Euphorie für neue Methoden weiß Kantereit auch den Präsenzunterricht zu schätzen. Vor allem nach der Corona-bedingten Schulschließung lebt er bei sich und seinen Schülerinnen und Schülern eine gewisse digitale Übersättigung. Und manches ist digital auch einfach umständlicher.
Also ich habe das dann immer wieder gemerkt, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, so, jetzt machen wir doch mal ein Kahoot-Quiz. Und dann dauerte das 5, 6, 7 Minuten, bis sich alle Schüler da angemeldet haben. Und dann dachte ich auch so, ja, puh, jetzt habe ich sozusagen diesen Workflow unterbrochen, den ich eigentlich haben wollte.
Aktuell arbeitet der Lehrer im Unterricht deshalb vorwiegend analog und verlegt die digitalen Anteile eher auf die Zeit nach der Schule, zum Beispiel in die Hausaufgaben. Gleichzeitig bereiten sich er und seine Kollegen aber auf mögliche Schulschließungen oder den Unterricht in Halbgruppen vor. In Bremen hat man dafür im Sommer schon Vorkehrungen getroffen. Jede Lehrkraft hat ein eigenes iPad bekommen und dazu einen passenden Fortbildungsmarathon. Denn dass digitales Lernen anders funktioniert, weiß auch Kantereit nur zu gut.
Das, was, glaube ich, hilfreich ist für jegliche Lehrkraft, ist die Zusammenarbeit in einem Team. Da gibt es nämlich so einen vielleicht für mich, der sich seit 10 Jahren mit nichts anderem beschäftigt, kann man fast sagen, außer dieser digitalen Lernwelt. Und jeder hat irgendwie vielleicht schon mal das eine oder andere ausprobiert, sodass man sozusagen so auf einer Mikrofortbildungsebene anfangen kann, auch in der Schule zu arbeiten.
Und um seine Erfahrungen und sein Wissen nicht nur im eigenen Kollegium weiterzugeben, betreibt Tim Kantereit einen Blog, einen Podcast und treibt sich natürlich nach wie vor im Twitter-Lehrerzimmer herum.
Katharina Mild über den Bremer Lehrer Tim Kantereit. Herr Alani, brauchen wir solche Freaks, solche hochengagierten Einzelpersonen, um innerhalb des Bildungssystems Veränderungen auch beim Lehren und Lernen voranzutreiben?
Ja, absolut, weil ja die große Strategie fehlt. Also die großen Beschlüsse auf einer Ministerienebene oder auf einer Schulebene oder auf einer Universitätsebene ist ja jeder auf sich alleine gestellt, großteils. Und insofern ist man darauf angewiesen, dass es solche Beispiele gibt, wie den Herrn Kantereit, der dann versucht, selber zu experimentieren und das Beste draus zu machen. Und genauso wie ich vermuten würde, dass es viele interessante Beispiele zum Thema neuen Lernen aus dem außerschulischen oder außeruniversitären Bereich gibt, zum Beispiel von Firmen oder von Unternehmen, die damit viel freier experimentieren können. Man muss dann nur hoffen, dass dann diese Veränderungsagenten irgendwann auch eine Möglichkeit haben, ihre Ideen in den traditionellen Institutionen umzusetzen. Das ist dann natürlich sehr schwierig, weil sie auf sich alleine gestellt sind. Die versuchen sich dann selber zu vernetzen. Und was ich immer wieder interessant finde, wie schwer es traditionellen Institutionen fällt, sich dann mit diesen selbstorganisierten Mitgliedern zusammenzusetzen und versuchen, die Erkenntnisse in die traditionelle Organisation zu überführen. Man muss leider sagen, dass die Lehrinstitution, die ist ja nicht für Veränderung gebaut, sondern die ist ja für Stabilität gebaut, für Transparenz, für Qualitätssicherung externer Art und interner Art. Aber die ist vieles, aber die ist nicht für Veränderung gebaut und deswegen tut man sich da so schwer. Und deswegen ist man auf solche Innovatoren angewiesen, extrem angewiesen sogar.
Vielleicht helfen ja Erfahrungen von Institutionen, die das schon länger machen, andere Formen ausprobieren. Frau Pellert, Sie sind an der Fernuniversität ja in einer Einrichtung, die seit Jahrzehnten sich mit anderen Lehr- und Lernformaten beschäftigt. Kann man da Informationen, Wissen, ja, Ideen rausziehen, die sich ins andere, ins stationäre, ins analoge Bildungssystem übertragen lassen?
Ja, natürlich. Also wir haben auch versucht, unsere Erfahrungen irgendwie möglichst breit zur Verfügung zu stellen und eben zum Dialog einzuladen. Das ist ja eigentlich die Idee so eines Manifests, das will bündeln und eine Plattform schaffen, wo sich Menschen austauschen und vernetzen. Ich glaube, das ist notwendig, weil sonst geht diesen engagierten Pionieren, die Sie gerade genannt haben, etwa wie Herrn Kantereit, aber auch vielen, vielen anderen, die es ja gibt im Schulsystem, ja, ganz viel Gutes lernen. Aber wenn das Einzelkämpfer bleiben, dann geht ihnen die Luft aus. Und insofern müssen wir jetzt Sorge dafür tragen, dass es zu einer guten Bündelung und zu viel Rückenwind der Institutionen und der Politik kommt. Und wir wollten dafür für diese Vernetzung einen Anstoß geben.
Ein Weg vom Einzelkämpfertum hin zu einer schlagkräftigen Bewegung. Darüber reden wir, und zwar im Hinblick darauf, wie sich neues Lernen, New Learning, umsetzen und in den Bildungsinstitutionen verankern lässt.
Campus und Karriere. Auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
New Learning. Haben wir eine Chance, durch die Corona-Krise zu neuen Lernformen und zu neuen Formen der Kompetenzvermittlung zu kommen? Darüber reden wir heute mit Ada Pellert, der Rektorin an der Fernuniversität Hagen, Heike Kröpke von der Gesellschaft für Schlüsselkompetenzen, Aya Dalani, assoziierter Professor am Einstein Center Digital Future in Berlin und Andreas Kallweit, Professor für Design an der Universität Wuppertal. Und wir wollen natürlich auch mit Ihnen ins Gespräch kommen und haben hier unter anderem Mails bekommen von Manfred Büsing, der sagt, er sei evangelischer Seelsorger und er frage sich, ob wir, wenn wir über digitale Vermittlungsformate reden, ob wir da nicht ja so ein bisschen etwas verkümmern lassen, nämlich das Emotionale. Wie kommt das Emotionale ins Digitale? Möchte er wissen. Und in eine ähnliche Richtung argumentiert Markus Hahn, der sagt, naja, er sieht schon so ein bisschen das Problem, dass bei den digitalen Lerninhalten oft das Haptische und das Miteinander vergessen wird und das Kooperative. Heike Kröpke, sehen Sie dieses Problem auch?
Ja, ich kann mich da nur anschließen an Herrn Büsing und an Herrn Hahn. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, wir haben gerade zum Beispiel unsere Erstsemester-Tutorinnen und Tutoren geschult. Und die Studienanfängerinnen, die jetzt angefangen haben, die werden natürlich digital eingeführt. Und da bleibt zum Beispiel das Emotionale oder das, was Studium ausmacht, wirklich auf der Strecke. Nichtsdestotrotz, auch hier gibt es Methoden, muss man einfach sagen, die man digital anwenden kann, wo dieses Socializing, dieses Menscheln, wie man so schön sagt, letztendlich auch ein bisschen integriert werden kann.
Können Sie das mal konkret machen? Wie sieht das aus?
Also zum Beispiel, dass man sich abends zu einer Cocktailparty trifft, sage ich jetzt einfach mal. Vor dem Bildschirm. Ne? Deshalb sage ich mal, das Menscheln ist nicht so, wie es normalerweise ist. Aber man trifft sich halt eben, man bekommt vielleicht ein Cocktailrezept zugeschickt. Die Erst-Tutoren begrüßen dann die Studienanfänger. Man kommt ins Gespräch und es gibt ja halt eben viele andere Methoden auch noch, vielleicht kleine Spielchen, die man anwenden kann, um das ein wenig aufzufangen. Also das geht ein Stück in die Richtung, aber es ist kein Ersatz dafür.
Ist das etwas, was nur Erwachsene können oder ältere Lernende?
Meinen Sie jetzt die Spiele oder was meinen
ja,
Sie?
Ja, diese Formen des Miteinanders im digitalen Lernen.
Ich denke, das können sicherlich auch Schülerinnen und Schüler. Also meine Erfahrung ist immer, es kommt auf die Haltung an. Hm. Und wenn ich als Lehrende das einfach lebe und vorlebe und letztendlich das auch rüberbringe, dass es Spaß machen kann, ich glaube, dann kann ich auch digital eine Gruppe mitziehen, sodass sie einfach auch Spaß daran haben und ein wenig näher zusammenrücken, ihnen vielleicht noch Tipps geben, wie sie sich über andere Social-Media-Kanäle vernetzen können, um Lerngruppen zu bilden. Also all diese kleinen Möglichkeiten gibt es. Und da ist auch mein Appell, das einfach auch so zu tun und alle dafür zu begeistern, so etwas zu machen.
Am Telefon darf ich in unserer Runde begrüßen Herrn Hörle aus dem Taunusgebiet, der uns angerufen hat. Guten Tag, Herr Hörle.
Ja, guten Tag, die Runde.
Schießen Sie los. Was sind Ihre Erfahrungen?
Nun ja, ich möchte sagen, das Grundproblem fängt schon bei der Grundschule an. Wenn da, wie ich gehört habe, die Schulabgänge von 14 oder 15 Jahre alt sind, 15% dieser Schüler weder richtig Deutsch schreiben, noch verstehen, noch lesen können. Das ist also ein Faktor, der berücksichtigt werden sollte bei der ganzen Ausbildung.
Das heißt, Sie beziehen sich da auf Kompetenzstudien zum Beispiel wie PISA oder internationale Studie zur Computer Literacy der Studierenden bzw. der Schülerinnen und Schüler. 15%, das ist ein hoher Anteil, Frau Pellert.
Ja, das hatte ich aber im Radio so gehört.
Ja, nee, das kann durchaus sein. Frau Pellert, wie kommen wir an diese Gruppe ran? Verlieren wir sozusagen mit der Umstellung auf neue Lernformate einen Teil der Schülerinnen und Schüler?
Wir müssen aufpassen.
Frau Pellert, ja.
Ja, also ich denke, wir müssen eben auf wirklich alle mitzunehmen. Und das hängt nicht an den Medien, sondern es ist vorher schon viel Ungerechtigkeit im Bildungssystem. Aber ich glaube, der Punkt, bestimmte Basiskompetenzen wirklich zu haben, ist einfach eine wesentliche Voraussetzung auch für Nutzung aller anderen Formen von Medien. Also insofern geht daran kein Weg vorbei. Aber wie bekomme ich denn Schüler, die sich in einer sehr digitalen Umgebung in ihrer Lebenswelt aufhalten? Vielleicht gerade dadurch, dass ich anknüpfe an ihre Lebenswelt und sie einen Wiedererkennungseffekt haben und dann motivierter fürs Lernen sind.
Hätten Sie denn, Herr Hörle, hätten Sie Bedenken, wenn in der Grundschule so etwas wie Umgang mit Computern durchaus schon ein Thema wäre und wenn man das da thematisiert?
Nicht unbedingt. Nur wissen Sie, diese ganze Geschichte zum Beispiel mit der künstlichen Intelligenz, da hängt man sich an so eine künstliche Intelligenz und lässt sich dafür führen, Dinge zu tun, die man geklärt bekommt, ohne sie begreifen zu können.
Sie haben die Befürchtung, dass man da gar nicht mehr selber lernt.
Ja, ja.
Andreas Kalweit, wie erleben Sie Ihre Studierenden? Sie arbeiten im Designbereich, Sie sind selber Maschinenbauer, kennen sich mit Technik aus. Ist das sozusagen eine Gefahr, dass man sich so darauf verlässt, dass Technik einem bestimmte Arbeiten abnimmt und man dann die dahinterliegenden Kompetenzen sich gar nicht mehr aneignet?
Ja, da hat Herr Hörle auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also wir haben auch viele Programme, die scheinbar ganz viele Dinge abnehmen im Designprozess. Also es werden viele Konstruktionen, Ideen, die man im Rechner aufbaut, können dann evaluiert werden. Da können Messungen gemacht werden oder Strukturoptimierung und so weiter. Das befähigt aber die Studierenden noch lange nicht, dass ein gutes Design rauskommt, weil letztendlich die Idee dahinter, also was diese Algorithmen, von denen Herr Hörle sprach, oder diese künstliche Intelligenz, dem liegt ja was dahinter. Und das Wissen oder das verstehen zu können, das ist ganz wichtig, den Studierenden mitzugeben. Ansonsten ist das, was da rauskommt, ist natürlich für die Studierenden ganz schwer einzuschätzen. Und wir sehen das dann auch an Ergebnissen, dass die teilweise dann auch im Feld quasi nicht funktionieren, die Ideen. Ne? Und das ist sicherlich ein großes Problem. Und letztendlich, wir sehen auch natürlich auch bei unseren Studierenden in den letzten Jahren auch einen Unterschied. Also früher, vor 10, 15 Jahren, da haben wir selber noch Designideen skizzieren müssen. Mhm. Heute ist es so, dass Designstudierende Moodboards machen. Das sind also Zusammenstellungen von kopierten Bildern aus dem Internet, um damit zu erklären, was sie gestalten wollen. Und da sieht man schon, dass scheinbar alles da ist. Sie wissen alles, aber letztendlich die Anwendung, da ist eine Riesenkluft. Und das merken wir bei unseren Studierenden, dass wir die, gerade wenn die bei uns anfangen, dass wir viele Lücken, die vielleicht durch diese heterogene Studienschaft da ist, dass wir viele Lücken schließen müssen. Und die sind sehr unterschiedlich. Ne? Die können sowohl... Ja,
wenn Sie sagen, da verändert sich was. Früher haben die das noch selber gescribbelt und gezeichnet und heute kopieren die Bilder aus dem Netz zusammen und sagen, das ist das Moodboard, das bildet ab, wie ich mir das vorstelle. Geht da was verloren oder ist das eine Verschiebung und mit dem Verlorenen gibt es auf der anderen Seite auch wieder was dazukommt?
Es gibt auf jeden Fall, also unsere Studierenden sind ab dem dritten, vierten Semester natürlich genauso befähigt wie Studenten vor 10 Jahren. Also es ist eher eine Verschiebung. Und es ist, glaube ich, eher, dass man lernt, richtig mit den Programmen oder mit solchen Angeboten, digitalen Angeboten umzugehen. Das dementsprechend zu reflektieren mit den Studierenden, das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Aufgabe.
Ja. Herr Hörle, wir danken Ihnen für Ihren Anruf und für diesen Impuls und auch nochmal den Hinweis darauf, dass möglichst nichts verloren gehen soll. Keine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, selbst wenn sie grundlegende Fähigkeiten erst einmal nicht so gut beherrscht, aber dass eher dann ein Anreiz, so verstehe ich jedenfalls die Studiogäste, ein Anreiz dafür, sich damit zu beschäftigen und genau auf diese Gruppen zu schauen. Herr Alani, gibt es dafür auch organisatorischen Hintergrund? Gibt es sozusagen ein strukturelles Blicken darauf, dass man, ja, wie das so schön heißt, kein Kind, kein Schüler, keinen Lernenden, keine Studentin zurücklässt?
Naja, es sind, glaube ich, zwei Punkte, die hier genannt wurden. Das eine ist ja das, was Herr Hörle eben nannte, so dieses Phänomen, dass Technologie zu Magie wird. Ne? Wie Umberto Eco hat das ja mal schön gesagt. Also wir nehmen Technologie als etwas da und verstehen aber nicht mehr genau, wie das funktioniert. Und ich glaube, das wäre ja gerade die inhaltliche Herausforderung auch für Hochschulen und für Schulen zu erklären, also was steckt eigentlich dahinter. Und das erleben wir auch zum Beispiel bei der Transformation von Arbeitsplätzen, wo man jetzt drauf kommt, dass man viele Strecken der Arbeitsplätze durchaus automatisieren kann, aber dann vor der Herausforderung steht, müssten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht auch verstehen, wie der Automatismus abläuft, also wie die Technologie funktioniert. Und ich glaube, da werden in den nächsten Jahren ganz neue Lernstrecken etabliert, wo man versucht, zum Beispiel künstliche Intelligenz anzulernen und die künstliche Intelligenz aber auch dazu verwendet, um selber zu lernen, also dass man versteht, was da passiert. Ich glaube, da stehen wir, muss man ehrlich sagen, relativ am Anfang. Was das andere Thema der Gesellschaft anbetrifft, also nehmen wir alle mit, ja, das haben wir bisher nicht getan. Also haben wir auch, und das war auch, glaube ich, auch einer der Gründe, warum digitales Lernen nicht wirklich funktioniert hat, weil ja sozusagen die gesellschaftliche Hierarchie ihren Abbild auch in der Unternehmenshierarchie hat. Und wenn dann auf einmal ein Lerninstrument daherkommt, das völlig demokratisch funktioniert und gar nichts mehr mit diesen Hierarchien zu tun hat, dann ist das in gewisser Art und Weise ein Paradox. Also wir könnten ja viel mehr mit Lernmöglichkeiten anbieten, als wir es heute tun. Und das tun wir aber nicht. Und das hat was mit diesen politischen Gründen zu tun. Und ich würde nur hoffen, dass wir irgendwann noch mal anfangen, über dieses Thema der Partizipation und auch der Integration auch von verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft zu reden und wie wir Technologie verwenden können, um das endlich hinzubekommen. Also es ist ja nicht nur damit getan, jetzt einen Universitätsunterricht oder einen Schulunterricht digital zu machen oder zum Teil zu digitalisieren. Wir könnten noch viel, viel mehr gesellschaftlich erreichen. Aber da, um das abzuschließen, sind wir ja eigentlich auf einem ganz anderen Trip gewesen. Also wenn man sich selbst von linker Position, ja, ein Artikel vom Herrn Glotz, Peter Glotz, ich glaube, das war nach dem Ende der DDR, im Spiegel anschaut, dann meinte der, naja, das sei einer der Gründe gewesen, warum die DDR ja zugrunde gegangen ist, weil man da Arbeiter, Kinder und Bauernkinder gemeinsam mit der städtischen Elite irgendwie gemeinsam versucht hat, auf eine Universität zu bringen. Und das hätte ja gar nicht funktioniert.
Ein Thema, über das wir sicher noch mal weiter diskutieren könnten, denn das ist tatsächlich ja auch eine große strategische Frage. Wie gehen wir mit bestimmten Zielgruppen einfach im Bildungssystem um? Wir haben einen weiteren Anrufer. Herr Düker hat sich gemeldet. Michael Düker, guten Tag.
Ja, hallo in die Runde. Ich grüße alle. Bei uns scheint die Sonne.
Das ist gut. Ja. Auch bildungspolitisch, bildungstechnisch?
Ich höre seit März fast kontinuierlich Ihre Sendung und auch die anderen Sendungen in Deutschlandfunk zu dieser ganzen Thematik. Und da ist mir vor zwei, drei Wochen etwas eine Idee gekommen, an der wir jetzt hier in Thüringen arbeiten, die ich gerne mal zur Diskussion stellen wollte. Und würde mich freuen, wenn die Experten in der Runde sagen, dass es eine gute Idee ist oder sagen, lass das geht so nicht.
Wie ist die Idee?
Die Idee ist so, im Rahmen des Digitalpaktes werden ja im Moment die Schulen mit neuer Technik ausgestattet. Die Idee ist, dass wir hier in Thüringen einige Schulen, so 16 Schulen erstmal, wenn nicht schon vorhanden, mit interaktiven Tafeln ausstatten. Das heißt, die alte Schiefertafel kommt weg, wenn sie nicht schon längst weg ist. Und alles, was Lehrer, die Lehrerinnen auf diese Tafel schreiben, wird festgehalten und wird gespeichert, kombiniert mit einer Tonspur und vielleicht auch mit Video. Das heißt also, wenn ein Unterricht in einem solchen Raum, ich nenne das, oder wir haben das hier, lernendes Klassenzimmer, also es dokumentiert, es wird alles mitgenommen, stattfindet, dann hat man nach 2 Stunden, nach einer Doppelstunde, eine komplette Lerneinheit. Im Gegensatz zu den Videokonferenzen, die wir auch aus der Erwachsenenbildung, aus der beruflichen Bildung probiert haben, kann der Schüler eben, wenn diese Lerneinheit dann in eine gemeinsame Cloud hochgeladen wurde, diese Lerneinheit dann zu einem beliebigen Zeitpunkt unabhängig von der eigenen Datenleitung auf ein vorkonfiguriertes Tablet runterladen.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, da entsteht quasi ständig parallel zum normalen Unterricht, entsteht Unterrichtsmaterial und das ist dann auch für alle anderen verfügbar?
Genau, also wenn ich eine Klasse habe mit 20 Leuten, 25 Leuten, es darf nur die Hälfte da sein. Eine Woche ist die eine Hälfte da, die andere Woche ist die andere Hälfte der Schüler da, also im Wechsel. Mal kriegt man es direkt live mit, mal muss man es sich dann als Schüler runterladen, hat aber dann im Wesentlichen auch die Inhalte, unabhängig, wie gesagt, auch von der eigenen Datenleitung und den eigenen Möglichkeiten. So, und wir wollen jetzt 16 Schulen oder 12 Schulen, wir haben 12 Schuljahre in unserem Leben. Wir wollen jetzt 12 Schulen parallel schalten und alle Lerneinheiten, die auf diese Art und Weise produziert werden, kommen in eine gemeinsame Cloud.
Damit legen Sie aber, Herr Düker, Ihre Hand an etwas, was, glaube ich, Adam Pellert im Bildungssystem ansonsten eher heilig ist, dass nämlich ganz viele Lehrende sagen, das, was ich mache in meinem Klassenzimmer, in meinem Seminarraum, das ist meine Sache ganz allein. Da guckt mir kein Kollege, keine Kollegin drauf und dass ich das weitergebe, erst recht nicht. Oder sehe ich das falsch? Frau Pellert.
Ja, wenn ich antworten darf. Also ich denke, das kann klappen, wenn man die Lehrer mitnimmt und die das auch so wollen und auch die Schüler. Wenn es wirklich ein gemeinsames Lernen ist, ja, wo alle das Gefühl haben, sie können zu dem beitragen. Mhm. Und dann glaube ich, man sieht, was man davon hat, dass man das von den anderen sieht. Also man muss da Vertrauen aufbauen und Neugier aufbauen. Und dann, glaube ich, sehen wir schon, dass immer mehr erkennen, es ist irgendwie auch sinnvoll, mit den Inhalten anderer zu arbeiten. Aber ganz wichtig ist, dass wir diese Dinge nicht machen, ohne die Lehrenden mitzunehmen.
Heike Kröpke dazu direkt.
Ja, ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Also ich finde das vom Ansatz her gar nicht schlecht. Nur für mich müsste da noch ein Stück interaktives Lernen sein. Also dass es nicht so nur der Nürnberger Trichter ist, den wir ja alle kennen, jetzt mal übertrieben ausgedrückt, sondern dass die Lehrenden und oder die Lehrer in ihrem Falle und natürlich auch die Schülerinnen und Schüler in einen interaktiven Austausch kommen. Und dass halt eben teilnehmeraktivierend auch gearbeitet wird. Mhm.
Genau. Zustimmung in der Runde, Herr Alani, glaube ich auch, ne?
Ja. Auf alle Fälle.
Sie haben, als ich das gerade gehört habe, Herr Düker, haben Sie ja erwähnt, dass tatsächlich da ja untereinander auch auf das Material zurückgegriffen wird. Ist das nicht etwas, Herr Alani, was wir im Hochschulbereich bisher so ein bisschen ja unter Wert verkaufen, dass man da im Grunde jeweils sehr moderne Lehre entwickelt, aber die verpufft dann so in der einen Veranstaltung und wird eigentlich nicht gesichert?
Ja, es gibt schon erste Ansätze zu versuchen, so eine Art Plattformen zu bauen auf einer nationalen Ebene oder vielleicht sogar internationalen Ebene, wo man diesen Content sammelt. Ja, und ich meine, man könnte ja die These haben, es mangelt ja eigentlich nicht so sehr an Inhalten, sondern das Problem ist, dass jeder versucht, diese Inhalte selber vorzubereiten, aufzubereiten. Und da könnte es über solche Plattformen, die es zum Teil auch schon gibt, also wirklich Synergien geben. Mit natürlich dem Nachteil, dass es dann auch so gewisse Vereinheitlichungen gibt, aber die gibt es heute über Schulbuchverlage und sonstige Institutionen ja auch. Also ich glaube, dass man da sehr schnell Abhilfe schaffen könnte, wenn man es dann auch mal strategisch angehen würde.
Wie erleben Sie das, Herr Kalweit? Gehen Sie da im Unterrichtsalltag an der Hochschule tatsächlich so offen mit um, dass man mit den Kolleginnen und Kollegen sich austauscht?
Also bei uns in der Abteilung auf jeden Fall. Aber dazu auch nochmal ein gutes Beispiel, was Herr Alani sagte. Wir setzen zum Beispiel auch eine Plattform ein, das ist Granta Design. Das ist eine Plattform, an denen über 1000 Universitäten weltweit teilnehmen, wo also Content hochgeladen wird. Und der wird natürlich nicht eins zu eins übernommen, ne, sondern das dient eher als Inspirationsquelle. Und diese Plattform, die wird quasi gefüttert einmal von der Forschung und Lehre, aber auch von Unternehmen, die zum Beispiel ihre Daten von Material, Kenndaten, Werkstoffe und so weiter mit reingeben. Und das ist natürlich ein ganz interessantes Format, weil das sehr agil ist. Ne? Das heißt, also es sind immer die aktuellen, der aktuelle Stand der Dinge ist dort abgebildet. Und das ist natürlich eine ganz interessante Sache. Inwieweit die dann im Curriculum aufgenommen werden kann, das ist natürlich ein längerer Prozess. Aber generell glaube ich, dass solche Plattformen schon ein großes Potenzial haben können.
Danke Ihnen, Michael Düker, für diesen Impuls. Danke Ihnen für den Anruf. Eine Mail haben wir noch von Manuela Krüger und die sagt, sie finde diese Diskussion, die wir hier führen, interessant und notwendig, aber, schreibt sie, ich befürchte, sie wird verpuffen, wie so viele andere vor ihr. Ada Pellert, Sie haben wesentlich das Hagener Manifest mit vorangetrieben. Was macht Sie hoffnungsvoll, dass hier eben nichts verpufft, dass vielleicht doch etwas sich verändert?
Weil ich eine Optimistin bin und das Glas lieber halb voll als halb leer sehe. Natürlich gibt es ganz viele Widerstände und hat die Anruferin auch viel Evidenz auf ihrer Seite. Aber trotzdem muss man sich, glaube ich, immer wieder bemühen, in die richtige Richtung zu marschieren. Es wäre ein Jammer, wenn wir so viel Energie jetzt dafür einsetzen, einfach nur alten Wein in neue digitale Schläuche zu gießen. Und insofern wäre das eine Ressourcenverschwendung. Und ich hoffe, dass das dazu führt, dass es macht einfach auch Spaß, ja, diese Formen. Man kriegt anderes Feedback. Schüler, Studierende, aber eben auch Leute in der Erwachsenenbildung schätzen das. Und ich glaube, da es Spaß macht, Lust gibt, müssen wir gemeinsam uns vernetzen, um diese systemischen, strukturellen Hindernisse in Angriff zu nehmen. Da muss man dann die Politik damit konfrontieren, die aber jetzt, glaube ich, Corona-bedingt auch mehr Aufmerksamkeit für das Thema entwickelt.
New Learning. Durch die Krise zu neuen Lehr- und Lernformen, das war unsere Frage heute. Und ich danke Ada Pellert, Heike Kröpke, Ayad Alani und Andreas Kallweit, dass Sie mitdiskutiert haben. Ich danke Ihnen, dass Sie angerufen haben. Und diese Debatte muss natürlich weitergehen. Ein fertiges Rezeptbuch für neue Lehre, das konnten wir heute nicht entwickeln. Mein Name ist Armin Himmelrath. Einen schönen Samstag noch.